How do I know if I can do this?
Every day there's a battle going on inside of us. On one side, there's the fear, guilt, regret, all the bad stuff. The other is the good stuff. Hope, humility, belief. Do you know which side wins? The one you feed.
Kompott Nummer 917, Spionik. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 917. Kompott, den ich am heutigen reichlich vernieselten Freitag, dem 24. März 2023, Tag 83 in der KW 12 aufgenommen habe. Das Intro entstammt nochmal der dritten Folge der zweiten Staffel Code Black, The One You Feed. Was ihr hier aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind nicht so Zitate aus einer Fernsehserie, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehend aus politischen oder technischen Nachrichten, die ich kommentierend betrachte. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr jetzt am Stück weiterhört, ist dann Teil 2 Politik, die zweite Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge, nur echt mit Meldungen von unserer Regierung, von unserer Wirtschaft und ja, es hat sich auch wieder eine Corona-Meldung eingefunden. 11,2 Grad, overcastig and light rainsige Greetings. Die 11,2 Grad feels like 11, Taupunkten 10, Wind ist irgendwo zwischen 25 und 32 km/h unterwegs. Wir haben einen Luftdruck von 995,5, Cloudiness 88%, Visibility 7 km, Prekip sagt er hier nicht, aber ja, es regnet und es wird nochmal mehr regnen. Humidity 93%, Visere Pro meldet von 6 Uhr 11 Grad mit Overcast und Light Rain von 0,4 mm pro Stunde. Feels like 11, Taupunkt 10, Humidität 94%, Luftdruck 996,1 oder vom Gerät gemessen 989,9 mit irgendwo zwischen 20 und 44 km/h und DVD brauche ich dann erst fragen, weil DVD ist irgendwie die Webseite nicht erreichbar.
It's 6:23. Weather 6:23. Drizzle 10.86 degrees Celsius. Feels like 10.35 degrees Celsius. Dew point 9.26 degrees Celsius. Visibility 6.88 kilometers. Pressure 995.37 millibars. Rain 4.4 millimeters with 94% probability. Sunrise 10 minutes ago.
Ja, 11 würde ich sagen. Aber okay. So, kommen wir dann bei der bescheidenen Regierung an. Die geht mit Wahlränder los. Es ist das eingetreten, was letzte Woche sich schon angedeutet hatte. Der Bundestag hat nach jahrelangem Streit eine Wahlrechtsreform beschlossen, die die Zahl der Abgeordneten dauerhaft auf 630 begrenzen soll. Ein Entwurf von Süppede, Grünen und FDP bekam die erforderliche einfache Mehrheit, weil die Regierung darstellenden Parteien gemeinsam abstimmten und fanden, das war eine gute Idee, dass sämtliche nicht die Regierung darstellenden Parteien jeweils Protest angemeldet haben, war der die Regierung formenden Parteien Koalition scheißegal. Ergebnis der ganzen Veranstaltung ist, es gibt jetzt ein Wahlrecht, wie es die Regierung will. Und Genüle von der Union, wenn die nochmal irgendwann jemals wieder eine Regierung stellen würde, werde sie sofort am Wahlrecht rumfuschen. Weil das sei jetzt opportun. So, der Scherz an der ganzen Geschichte ist, am lautesten genühlt hat die CSU. Dabei ist die CSU diejenige Partei, die noch am wenigsten gefährdet ist im Moment. Es wäre durchaus nicht unvorstellbar, dass zum Beispiel die FDP sich mit einem die 5%-Hürde gilt hart auch aus dem Bundestag kickt. Die Linke wäre eben, wie ich ja letzte Folge auch schon ausgeführt hatte, wäre, wenn denn bei der vergangenen Bundestagswahl dieses Wahlrecht gegolten hätte, gar nicht im Bundestag vertreten gewesen, beziehungsweise mit maximal 3 Abgeordneten. Und ich bin mir noch nicht mal sicher, ob die 3 Abgeordneten eigentlich reingekommen wären, weil da gibt es ja auch noch irgendwie was, dass die Wahlkreisstimmen dann doch nicht zählen würden, es sei denn irgendwas tralali. So, aber ja, also Ergebnis der ganzen Veranstaltung jetzt da ist, es gibt ein Wahlrecht und irgendwie finden das die Oppositionsparteien total scheiße und die Regierungsparteien finden das total geil. Und die Proteste der Opposition wurden ignoriert. So, ob es da jetzt berechtigte Kritik dran ist, Weiß ich nicht. Also ich meine, dass so Regionalparteien wie eine CSU die Größe des Bundestags massiv dadurch beeinflussen, dass sie halt in der vergangenen Wahl mit irgendwie sowas wie 45 direkt gewählten Abgeordneten in den Bundestag eingezogen sind, obwohl sie eigentlich nur 5% hatten, kann man dann auch einfach mal zur Kenntnis nehmen, okay, die Linke, die knapp unter 5% waren, haben schließlich 39 Abgeordnete in den Bundestag gebracht. So kommt man dann also irgendwie relativ schnell auf den Trichter, okay, die Ausgleichsmandate, die eben durch Direktkandidaten in den Bundestag kommen, wo aber die Liste eigentlich nicht ziehen würde für, beziehungsweise die nach Liste nicht der Partei zustehen würden, hat halt den Bundestag massiv vergrößert. Dass das ausgeglichen werden muss, hat vor vielen Jahren schon mal ein Bundesverfassungsgericht geurteilt. So, und jetzt ist also die Lösung da jetzt, ob die dann BVFG-kompatibel ist, gibt es keine Vorhersagen, die mir zumindest begegnet wären. Aber ja, also die Parteien, die da jetzt hart betroffen wären, von fanden das nicht geil. Und am lautesten hat halt die CSU rumgenölt. Ja, ich meine, dass die CSU irgendwo ran rumnölt. Wegen der CSU haben wir ein Wahlrecht, was jetzt dazu führt, dass der Bundestag immer größer geworden ist in den letzten paar Jahren. Mal ganz davon abgesehen, dass das Wahlrecht ja auch sich mal an die Tatsachen anpassen könnte, dass es eben nicht nur noch drei Parteien gibt, die eine Aussicht darauf haben, im Bundestag vertreten zu sein. Das ist in den 70er, frühen 80er Jahren mal der Fall gewesen. Danach kamen dann die Grünen, dann kamen nach der Wende die Linken, dann sind zuletzt die Rechten damit reingekommen. Und jetzt ist halt so, dass Direktkandidaten mit signifikant mehr als 20% der Stimmen im Wahlkreis schon selten sind. Und dass Parteien, dass die sogenannten Volksparteien eben gerade nicht in der Nähe von auch nur ansatzweise irgendwie der Hälfte der Wählerschaft wären. Und dass das wahrscheinlich auch nicht wieder eintreten wird. Aber hey. Also ja, die Regierung hat da ihre Wahlrechtsänderung da jetzt durchgedrückt. Und das findet die Opposition scheiße. Dann Klimawart. Der Weltklimarat Ipetitzer warnte davor, dass er bei der globalen Erwärmung die angestrebte maximale Grenze von 1,5 Grad schon in wenigen Jahren überschritten wird in seinem aktuellen Sachstandsbericht. Ja, Synthesebericht. Kommt alle 6 Jahre oder irgendwie so raus. Was hat denn hier die Tagespropaganda berichtet? EU-Gipfeleinigung im Verbrennerstreit naht. Israel, Proteste gegen umstrittene Justizreform. Frankreich, Ausschreitungen bei Demonstrationen. Ja, aber gegen Israel protestieren, das ist doch antisemitisch, dachte ich. Sind jetzt also in Israel lebende Bevölkerung auch antisemitisch? Das kann ja gar nicht sein. Na, also ja, und der IPCC hat also seinen Synthesebericht veröffentlicht. Die neueste Erkenntnis, die da drinnen steckt, ist, die 1,5 Grad werden wahrscheinlich gerissen. Sunday East 629. Die 1,5 Grad werden in näherer Zukunft wahrscheinlich sogar schon gerissen. Noch bevor Maßnahmen ernsthaft wirken könnten, dass die bisher ergriffenen Maßnahmen ohnehin nicht hinreichend sind, ist auch einigermaßen offensichtlich. So oder anders ausgedrückt, der Bericht sagt im Wesentlichen eigentlich, ja, die Situation ist scheiße, aber nicht so extrem scheiße, wie sie sein könnte. Es wäre durchaus nicht unmöglich, dass da nochmal das Ruder umgerissen werden könnte, aber es ist auf jeden Fall erstmal scheiße. Ja. Wir hätten jetzt bereits 1,1 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. Um einen Klimawandel mit katastrophalen Folgen abzuwenden, hat die Weltgemeinschaft 2015 im Pariser Klimaabkommen festgelegt, die Erderwärmung deutlich unter 2 Grad, möglichst aber auf 1,5 Grad zu begrenzen. Und nun, das hält irgendwie niemand so richtig ein. Ja, da ist dann auch wieder der Witz. Wann hat eigentlich die sogenannte Klimakanzlerin mal zugegeben, dass sie das Pariser Klimaziel, dass sie das Pariser Abkommen nicht mehr einhalten wollen würde? Ne, der Orangefarbige hat das ja mal groß verkündet. Die Rautenfrau hat das nicht verkündet, hat es aber trotzdem nicht eingehalten. Ne, so von daher, ja. Also, ja, die Überraschung in dem Bericht waren jetzt irgendwie nicht gigantisch groß für mich. Es waren alles Sachen, die in den letzten Jahren schon öffentlich debattiert worden waren. Von daher, ja. Dann hat der Heise-Ticker hier am Dienstag mal eine Meldung aus der Kategorie Huch. Studierende und Auszubeutende haben keine große Wahl. Wollen sie sich, wie andere Bevölkerungsgruppen, endlich einen Zuschuss für die Bewältigung steigender Energiekosten holen, müssen sie sich zwangsweise für die Bundit registrieren oder ein Ilsa-Zertifikat vorlegen. Das dafür zuständige Bundesforschungsministerium feiert nun einen Meilenstein. Seit Anfang Februar sollen mehr als 1,3 Millionen neue digitale Bürgerkonten angelegt worden sein, was mit der Verknüpfung von Bundit-Registrierung und der Energiepauschale von 200 Euro pro Person zu tun habe. Sich also jetzt damit bauchen, wie geil viele Leute sich zwangsangemeldet haben, was sie ja müssen, um die 200 Euro Einmalzahlung zu bekommen, ist schon so ein bisschen dreist. Oh ja, 100% der deutschen, oder naja, vielleicht nicht 100, aber gigantische Mehrheit der deutschen Staatsbürger ziehen es vor, einen deutschen Personalausweis zu nutzen. Dass sie zum Besitz eines deutschen Personalausweisdokumentes verpflichtet sind, erwähnen wir gar nicht. Na, oder anders ausgedrückt, das ist halt so eine Bullshit-Meldung aus der Regierung da. Oh ja, geil, wie viele Leute es sich beschließen, an die Gesetze zu halten, wenn sie denn was haben wollen vom Staat. Ja, super. Ihr seid zynische Arschlöcher, könnte ich jetzt auch einfach mal verkünden. Das parlamentarische Staatssekret des Bundesministeriums für Bildung und Forschung faselte: Wir haben unser Versprecher gehalten und den Studierenden sowie den BerufsfachschülerInnen und Schülern eine Antragsplattform zur Verfügung gestellt. Ja, und das sogar noch knappe bevor der Winter endete. Nachdem das allerdings noch vor Beginn des Herbstes beschlossen war, hat es ein fucking halbes Jahr gedauert. Für fucking 200 Euro pro Nase. Na, also ja. Dann hätten wir hier VDK. Eine Meldung von Mittwochmittag. Der Sozialverband VDK hält es für geboten, RentnerInnen und Rentner noch wieder stärker zu entlasten. VDK-Präsidingsbums Bentele sagte, die hohe Inflation zehre die Rentenerhöhung komplett auf. Daher solle die BIM-Regierung zum 1. Juli eine einmalige Ausgleichszahlung von 300 Euro an besonders bedürftige Rentner auf den Weg bringen. Ja, also ich meine, dass die scheißen hohe Inflation dank Strom und Gas jegliche Erhöhungen von Zahlungen wegfrisst und die sogenannten Schlecksperten auch nicht erwarten, dass die Inflation jetzt in diesem Jahr schon wieder auf vertretbare Regionen runterfallen würde, macht einigermaßen deutlich, ja, alle Leute brauchen mehr Geld. Nicht nur die Rentnierenden, dass Leute, die von dem Geld, was sie kriegen, ohnehin schon nur noch kaum überleben können, schneller, dringender Geld brauchen können, fällt in die Kategorie offensichtlich. Was mir nicht so richtig ganz klar ist, ist, wer denn da jetzt eigentlich die Verantwortung aufhat, den Verantwortungshut. Na, also ja, dass irgendwie die Renten zur Jahresmitte um 4,39% im Westen und um 5,86% im Osten steigen sollen, ist jetzt schon angekündigt. Weil, ja. Der Witz ist eigentlich aber der, eigentlich ist nicht Rentner das Kriterium, nach dem man da jetzt irgendwie gehen sollte, sondern hat scheißen wenig Geld und sowieso schon Schwierigkeiten beim Lebensalltag mit dem Geld bestreiten. So, wenn man das als Kriterium ranziehen würde, dann könnte man noch eine ganz andere Gruppe, wie zum Beispiel die sogenannten Bürgergeldempfänger, auch gleich mit in die Liste reinnehmen. Und wenn dann irgendwelche sanktionsgeilen Vollidioten aus dem Gebüsch gehüpft kommen, kann man denen mit einer Bratpfanne einen drüber braten. Aber hey. So, genau, das waren die Regierungsmeldungen. Kommen wir in die Wirtschaftsecke. Da hätten wir die Bahn. Die DB Netz AG hat erstmals das gesamte Schienennetz mit allen seinen Bestandteilen benotet und in einem Netzzustandsbericht festgehalten, meldete der Heise Ticker am Freitagmittag. Um das deutsche Schienennetz grundlegend zu sanieren, müsste nämlich 89 Milliarden Euro aufgewendet werden, geht aus einem Bericht an den Aufsichtsrat der Deutschen Bahn hervor, aus dem NDR, WDR und eine Zeitung zitierten. 26% aller Weichen der Bahn seien demnach in einem schlechten, mangelhaften oder ungenügenden Zustand. Ebenso 11% aller Brücken, 22% der Oberleitungen, 23% der Gleise, 42% aller Bahnübergänge und 48% der Stellwerke. In dem Fahrzustandsbericht sei erstmals das mehr als 33.000 Kilometer lange Netz der Bahn mit allen Brücken, Tunneln, Gleisen, Bahnübergängen, Stellwerken, Oberleitungen in einem Notensystem von 1 bis 5 bewertet worden. Note 3 stehe dafür, dass die Anlagen im mittelmäßigen Zustand wären und mäßige Beeinträchtigungen aufwiesen. Note 4 steht für schlecht, also die Anlage weist wesentliche Beeinträchtigungen auf. Note 5 für mangelhaft bedeutet, dass die jeweilige Anlage unzureichend die Lebensdauer überschritten ist oder den Betrieb beeinträchtigen kann. So, also die Bahn sagt, wenn wir hier den Scheiß weitermachen wollen, wäre mal ein Rums fällig. Auf der anderen Seite wirft das die Frage auf, ja, und selbst wenn ihr jetzt irgendwie 100 Milliarden zur Verfügung gestellt bekämt, hättet ihr überhaupt Leute, das innerhalb vertretbarer Zeit auszutauschen, zu warten, zu machen? Weiß ich nämlich nicht. Na, aber hey, also die Bahn, die halt bisher immer Zeug auf Verschleiß geflogen ist, so frei nach dem Motto, ja, das soll ja alles mal privatisiert sein, beziehungsweise offiziell ist die Bahn ja ein Privatunternehmen, was allerdings als Aktiengesellschaft 100% im Besitz des Staates ist. Also ja, also theoretisch ist es ein Privatunternehmen, praktisch ist es nicht privat unternommen. Aber in absoluten Zahlen sind 30.000 Blabla Weichen in einem mittelmäßigen oder noch schlechteren Zustand. Desgleichen gilt für 9.570 Brücken, 3.270 Stellwerke, also für mehr als die Hälfte der Stellwerke. Sie seien eine Hauptursache für verspätete Züge. Die 3.500 Kilometer Bahnstrecken, auf denen besonders viele Personen und Güter transportiert werden, seien in einem noch schlechteren Zustand als der Rest der Bahnstrecken. Insgesamt sei das deutsche Schienennetz in einem deutlich schlechteren Zustand als das in der Schweiz und in Österreich. Was jetzt auch nicht wirklich eine überraschende Neuigkeit ist, aber ja. Na, dass die Bahn halt Zeug auf Verschleiß bzw. auf Beyond-Verschleiß gefahren hat, ist also mir zumindest schon ein paar Mal begegnet als Meldung. Von daher ist der Überraschungsfaktor da jetzt, sagen wir mal, sehr überschaubar. Das deutsche Schienennetz ist in Teilen zu alt, zu störanfällig und bietet zu wenig Kapazität, schreibt Philipp Nackl, Chef der DB Netz AG, demnach in dem Netzzustandsbericht. Dazu kämen viele Baustellen, gerade auf den hochbelasteten Korridoren. Bei Sanierung der Gleise, Weichen, Schnellwege und Brücken dürfe keine Zeit verloren werden. Über die bisher veranschlagten 89 Milliarden Euro könne es sonst noch teurer werden. Und der Bundesrechnungshof rügte daran rum, dass die Schieneninfrastruktur überaltert wäre. 2022 sei mehr als jeder dritte Fernzug verspätet gewesen. Blablubber, blablubber, blablubber. Ja, also der Scheiß fällt halt auseinander. Und je länger du den Scheiß auseinanderfallen lässt, desto teurer wird es. Weil dann im Wesentlichen, wenn du Scheiß zu lange liegen lässt, du dann nur noch die Möglichkeit hast, den ganzen Mist abzureißen und neu zu bauen. Ja. So. Aber hey, das haben Bundesverkehrsminister, von denen die letzten drei einer Regionalpartei angehörten, alles großartig hinbekommen. So, dann Gaspreiswart. Ist eine Meldung aus der Nacht zu Samstag. Von den gesunkenen Großhandelspreisen für Gas und Strom werden Verbraucher in Deutschland nach Einschätzung der Bundesnetzagentur erst in einigen Monaten profitieren. Es dürfte noch 6 bis 12 Monate dauern, bis die Senkung der Großhandelspreise für Gas und Strom auch bei den Haushaltskunden ankäme, sagt der Chef der Bundesnetzagentur Klaus Müller einer Zeitung. Das liegt an der Laufzeit der Verträge und an der Einkaufsstrategie der Unternehmen. Er erwarte von den Unternehmen, dass Preissenkungen noch ankämen. So billig wie 2021 wird es allerdings nicht mehr werden. Die Großhandelspreise für Gas, die im Spätsommer bei über 300 Euro pro Megawatt gelegen hätten, seien auf ein Niveau von um die 50 Euro gefallen. Das sei weit mehr als im Jahr 2021, doch die neue Normalität. Wir müssten uns an höhere Preise gewöhnen, die Zeit der billigen Energie aus Russland ist endgültig vorbei. Ja, was mir halt fehlt, ist eine Begründung, warum die Preiserhöhungen relativ schnell durchgedrückt wurden, Preissenkungen dann allerdings wieder auf sich warten lassen. Wäre es möglich, dass Unternehmen die Preisgestaltung kreativ auslegen und sich einfach mehr Geld in die eigene Tasche schippen? Natürlich wäre das möglich. Und es wäre nicht nur möglich, das ist einer der möglichen Gründe. So, dann ist Bankenbumm weitergegangen. Hier in der Geschmacksrichtung, so ist er. Weil in der Schweiz dauerten am Sonntag Abend die Verhandlungen über eine Notübernahme der angeschlagenen Großbank Kredit Suisse an. Nach neuen Mediengerüchten sei die Schweizer Bank UBS inzwischen bereit, die Credit Suisse für mehr als 2 Milliarden Dollar zu übernehmen. Was dann am Ende auch passiert ist, die UBS hat die Credit Suisse übernommen. Wegen, weil Credit Suisse wäre ansonsten wohl irgendwie in die Pleite gerutscht. Oder hätte dann irgendwelche Probleme bekommen und das hätte dann größere Probleme gemacht. Und hey, too big to fail. Und jetzt ist eine UBS Credit Suisse natürlich noch viel bigger to fail. Und wird deswegen mit noch mehr Geld beworfen werden müssen. Dass die hier beim Rohre verlegen. Da an der Kreuzung den Fußweg nicht wieder zugemacht habe, finde ich aber auch nur begrenzt geil. Und Autos. Was haben denn Autos auf der Straße zu tun? Aber ja, die haben hier also bummelig eine Woche für den relativ kleinen Abschnitt gebraucht. Okay, also dass sie dann in 2 Wochen bei uns da durch die Straße sich durchrobben, ist dann vielleicht doch eher weniger wahrscheinlich. Trotzdem glaube ich nicht, dass sie bis Ende Juni brauchen, bis sie hier fertig sind. Aber ja. Also ja, die UBS übernimmt oder hat dann übernommen Credit Suisse. Und ja, dann gab es hier die Buba-Wartung von Montagmittag. Die Bundesbank rechnete wegen der anhaltend hohen Inflation mit einer Rezession in Deutschland. In ihrem Monatsbericht heißt es, die deutsche Wirtschaftsaktivität werde im laufenden Quartal wohl erneut sinken. Schon im letzten Quartal 2022 war das Bruttoinlandsprodukt um 0,4% zurückgegangen. Bei 2 Minusquartalen in den Folgegesprächen wurde von einer technischen Rezession. Nach Angaben der Bimbis-Bank hätten Industrie und Bau ihre Produktion im Januar zwar wieder kräftig gesteigert, allerdings litten die konsumnahen Wirtschaftsbereiche nach wie vor unter der hohen Teuerung und der Zurückhaltung der Verbraucher. Ach was. Sie meinen, jetzt wo die Preise alle unreasonably steigen, die den Kundierenden zur Verfügung stehenden Geldsummen allerdings nicht, könnte das Auswirkungen auf den Konsum haben? Nein. Also, das ist ja völlig abwegig. Wie kommen Sie denn auf eine so abwegige Idee? Na, oder anders ausgedrückt, ja, geil. Toll, dass ihr auch mitkriegt, dass da irgendwie Quark passiert. Die Bundesbank ist mit ihrer Prognose pessimistischer als einige führende Wirtschaftsinstitute, die in ihren Frühjahrsprognosen ein Wachstum für Januar bis März vorheraussagen. Na, ich meine, gut, man kann jetzt noch verargumentieren, ja, also jetzt kommen wir in eine Region, wo vor einem Jahr so Quatsch wie die Treibstoffpreise explodiert sind, die jetzt weniger hoch sind, damit also eine niedrigere Inflation darstellen würden, wenn nicht sogar eine Deflation. Also die nackten Endverkaufspreise. Gleichzeitig ist aber noch nicht alles an Inflation überall durch die Verkaufskette durchgeflutscht. Es wäre durchaus möglich, dass da noch irgendwo Inflation in der Pipeline rumliegt. Aber hey. So, dann hätten wir hier Betrugtos. Wo will ich denn da hin? Ach genau, die Betrügerautos. Und zwar der Europäische Gerichtshof. Die Hürden für Schadensersatzklagen von Dieselkäufern bei unzulässiger Abgastechnik gesenkt. Die Autobauer könnten auch dann haften, wenn sie ohne Betrugsabsicht einfach nur fahrlässig gehandelt hätten, urteilten die Luxemburger Richter in einem Fall, bei dem es um ein Mercedes-Modell ging. Im Juni 2022 hatte der zuständige Generalanwalt am EuGH bereits ähnlich argumentiert. Ja, der Generalanwalt am EuGH argumentiert irgendwas, ist, wie wir inzwischen wissen können, keine Aussage, die irgendwelche Auswirkungen auf Endergebnisse hat. Beziehungsweise keine Vorhersagekraft beinhaltet. Aber ja, also EuGH sagt, ja, also wenn du Autos hast mit Abschalteinrichtungen, dann kannst du als Endkunde dafür Schadensersatz bekommen. Ja, fällt mir dazu ein. Ja, das ist ja dann auch in Ordnung, wenn du dann Schadensersatz bekommst. Bla 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 bla. Das EU-Recht schütze hier die Interessen von individuellen Käufern, argumentiert er, sei Sache der Mitgliedstaaten, die Regeln für Schadensersatzansprüche festzulegen. Also aus EU-Recht ist ein Schadensersatzanspruch ableitbar. So. Ob das jetzt dann auch heißt, dass auch nach deutschem Recht ein Schadensersatzanspruch geltend gemacht werden kann, das werden jetzt dann nochmal deutsche Gerichte verwursten müssen. Aber also die Meldungen klangen alle wie, ja, das Ding ist gegessen. Damit gibt es jetzt Schadensersatz. Gucken wir das an. Ich vermag da jetzt noch nicht zu erkennen, dass das jetzt so gesetzt wäre, aber ich weiß auch nicht, wie die deutschen Gesetze in Sachen Schadensersatz da aussähen. Übrigens, Baustand. Die frischen Mülltonnen sind noch eingezäunt hier hinten. Ansonsten sieht die Baustelle allerdings tatsächlich aus wie einigermaßen durch. So, als nächstes wird sich dann hier im Mai der Bundesgerichtshof mit dem ganzen Ding anfreunden dürfen, der da bereits am 8. Mai eine Sitzung eingeplant hätte. Ja. So, dann hätten wir als nächstes Bankschlamm. Täufer von Dienstagvormittag und entbastet. Collateralized Debt Obligations. CDO, der Klärschlamm der letzten Finanzkrise. New Hotness. Additional Tier 1 Bank Bonds. Der Klärschlamm der aktuellen Finanzkrise. Der Guardian erklärt das mal. AT1 Bonds, sometimes known as Contingent Convertible Bonds or COCOs, are a type of debt issued by a bank that can be converted into equity if its capital levels fall below requirements. This helps to reduce debt while handing the bank a capitalization boost. Mit anderen Worten, das sind Schulden, die man nicht zurückzahlen muss, wenn es einem finanziell nicht so gut geht als Schuldner. Im Gegenzug kriegt man höhere Zinsen, solange der Schuldner noch solvent ist, und man kriegt am Ende Anteile des überschuldeten Schuldners, wenn er zahlungsunfähig ist. Wofür die dann gut sein sollen, ist ihm gerade nicht klar. Wie üblich bei solchen Abzuginstrumenten haben sie darauf geachtet, dass den Gläubigern nicht klar war, auf was sie sich einließen. Typically, when a company goes bust, bondholders rank before shareholders in the creditor pecking order for any recoveries that can be paid. Although expecting to rank behind conventional bondholders in order of priority, owners of the 81 bonds still thought they would place before equity investors. Oder anders ausgedrückt, die Banken screwen natürlich wieder die Leute, deren Geld sie gerade verzocken. Was jetzt auch nur diejenigen überraschen dürfte, die nicht beim letzten Bankenboom schon interessiert zugeguckt haben oder irgendwas davon mitbekommen haben. Also ja, der Überraschungsfaktor bei sowas ist dann wieder überschaubar. So, dann hätten wir Bonuisse, weil stellt sich raus, die Schweizer Regierung hat dann mal angeordnet, dass bei der durch die UBS-Übernahme geretteten Großbank Kredit Suisse verschiedene Bonusse erstmal nicht ausgezahlt werden dürften. Betroffen wären nämlich Vergütungen bis 2022. Weil ansonsten stand da eigentlich gerade an, dass sie sich irgendwelche Bonuszahlungen gönnen wollten, und das fand jetzt dann nun die Schweizer Regierung begrenzt geil, dass eine Bank, die gerade gerettet werden musste von einer anderen Bank, dann ihren Managierenden noch Geld in den Arsch bläst, lässt sich halt öffentlich nicht so richtig darstellen. So, und dann hätten wir hier die Wirtgnose von Mittwoch, weil die Wirtschaftsbörsen haben da mal wieder prognostiziert. Sie sehen ein Wachstum von 0,2%. Doch bleibt die Inflation ein Problem in ihrer aktualisierten Konjunkturprognose für dieses und nächstes Jahr, schreiben die sogenannten Wirtschaftswirren. Ein milder Winter macht noch keinen Frühling. Zwar hat sich der kurzfristige Ausblick auf die deutsche Wirtschaft aufgrund einer vorerst stabilisierten Energieversorgungslage und gesunkener Großhandelspreise leicht aufgehellt, doch sorge die weiterhin erhöhte Inflation für Kaufkraftverluste und dem für die Konsumnachfrage. Ja, und die Kaufkraftverluste durch Inflation, da kann man ja aber auch überhaupt nichts machen. Man kann zum Beispiel nicht irgendwie seinen Sklaven irgendwie mehr Geld zukommen lassen. Nein, das geht nicht. Da würde man ja weniger Gewinn einstopfen. Also der, ja. Bla, bla, bla. So, die gehen jetzt hier nicht von der Rezession aus und erwarten, dass die EZB trotzdem noch irgendwelche Zinsen erhöhen würde. Ja, dass die EZB und ihre Zinserhöhungen auf die Inflation durch steigende Gas- und Strompreise nicht einwirken kann. Ja, also das können die Wirtschaftswirten ja nicht zugeben. So, und dann gab es gestern Nachmittag noch die große Ankündigung, dass Pendlierende und Reisendierende am Montag sich auf weitreichende Einschränkungen im Nah- und Fernverkehr sowie bei Flugreisen einstellen müssten. Weil Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft sowie Pferdi würden große Teile des öffentlichen Verkehrs lahmlegen. Haben die angekündigt. So, jetzt sag noch mal irgendwer, die EVG würde nicht streiken. Dann hole ich aber einen großen Hammer raus. Also, ja. Dann hat ein paar Stunden später die Bahn auch angekündigt, okay, am Montag wird es keinen Fernverkehr geben. Und auch der Regionalverkehr der Deutschen Bahn werde eingestellt. Weil wenn so Quark wie die Stellwerke nicht besetzt werden, weil die Leute streiken, dann ist scheißegal, ob da GDL-Fahrer in Zügen rumsitzen würden. Die können dann da halt rumsitzen, aber fahren ist dann nicht. So. Und eine Meldung hätten wir noch aus der Corona-Ecke, weil am Mittwochabend wurde hier gemeldet, die Corona-Impfungen in Deutschland sollen zu Ostern in die reguläre medizinische Versorgung übergehen. Wie es einem Verordnungsentwurf des Bundesgesundheitsministeriums hervorgeht, sollen sie auch danach weitgehend kostenlos möglich sein. Rahmen für den Anspruch auf Verabreichung eines Impfstoffs gegen Covid-19 soll künftig eine fachliche Richtlinie sein, die sich an den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission orientiert. Kassen sollen die Kosten aber auch darüber hinaus übernehmen können, wenn es durch eine Ärztin oder einen Arzt für medizinisch erforderlich gehalten wird. So, oder anders ausgedrückt, zu Ostern laufen ja die letzten Regelungen aus. Ostern ist jetzt noch bummelig 2 Wochen weg. Dann werden halt die Regelungen auslaufen und dann gibt es ja also eine Verordnung, die sagt, ja, so Impfungen gemäß STIKO sollen die Kassen dann aber trotzdem noch weiter bezahlen. Ja. Oder anders ausgedrückt, es wäre durchaus möglich, dass ich mir dann keine weiteren Impfungen mehr holen brauche. Weil die gibt es dann auch tatsächlich nicht mehr. Ich meine, ich bin ja auch schon weit über die STIKO-Empfehlung rübergerobbt. Aber hey. So. Und dann hätten wir jetzt 29 Minuten, kommen dann in der Musik und hinterher kann. In der Musikecke hätten wir PS22 von 2020. Where were you when I needed you? 3 Minuten 48. Kriegt ihr dann noch auf und in die Ohren. Gefolgt ist das Ganze dann von Küppersbusch aus dem schönen Morgen vom 13. März. Wo der sich nämlich zu neuen Warnstreiks passenderweise ins Benehmen setzte in 442. Da konnte er noch nicht wissen, dass die Bahn dann großräumig bestreikt werden würde, weil das ist schließlich erst gestern gemeldet worden. Kriegt ihr dann noch auf und in die Ohren. Ich sage dann danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen. Für den Fall, dass ihr euch überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, dürftet ihr das als Tröd an kompott@trödcafé, Mail an kompiblog@gmail.com oder von mir aus sogar auch noch einen Tweet@kompott loswerden. Wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn denn nichts dazwischen kommt. I'm
happened to us. That was awesome. Don't mess with me. That was awesome. I was really good, guys.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Warnstreikwochen in ganz Deutschland. Die Gewerkschaften fordern in vielen Bereichen angesichts der Inflation Tarifanhebungen im zweistelligen Prozentbereich, unter anderem im öffentlichen Dienst. Krankenhäuser werden bestreikt, Flughäfen, Kitas. Heute trifft es zum Beispiel auch den Flughafen BER. Hier streikt das Sicherheitspersonal. Heute wird hier kein Flugzeug abheben und wohl auch kaum eins landen. Bei der Post wurde ein unbefristeter Streik abgewendet. Die Verhandlungsführerin der Gewerkschaft Verdi, Andrea Kocsis, zeigte sich zufrieden.
Also wir haben jetzt ein Ergebnis zustande gebracht, von dem ich glaube, dass es ein gutes Ergebnis ist. Und wenn wir nicht einen solchen Druck aus den Betrieben gehabt hätten und unsere Mitglieder nicht so streikbereit gewesen wären, dann hätten wir es, glaube ich, auch nicht so hinbekommen.
Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch.
Journalist und Medienunternehmer, einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Erleben wir da gerade Sternstunden des Arbeitskampfes oder sind die hohen Lohnforderungen verbunden mit Streiks eine Zumutung?
Wir haben eine Inflation im vergangenen Jahr nach Statistischem Bundesamt 6,9% übers Jahr und für dieses Jahr liegen die Schätzungen noch höher, 7,8%. Und wenn man das zusammenrechnet, dann wären wir schon bei einem Kaufkraftverlust von 15% über das vorige und dieses Jahr zusammen. Und das ist zum Beispiel eine Forderung, wo dann wirklich alle die Ohren über die Augen klappen und sagen, um Himmels Willen, wie soll das gehen? Deswegen ist der kleine, muss man ihn nennen, Streik heute an den 4 Flughäfen Berlin, Hamburg, Hannover, Bremen nochmal zugespitzt auf die Luftsicherheitsbeschäftigten. Jetzt noch keine Jahrhundertkatastrophe, nichts, über das man vielleicht auch in einem Jahr nur noch reden möchte. Diese Luftsicherheitsbeschäftigten, also legen Sie den Koffer bitte einzeln aufs Band, holen Sie das Plastiksäckchen mit den Kosmetika raus und nein, den Laptop bitte noch in eine einzelne Wanne und die müssen sich dann anblöffen lassen von Leuten, die sowieso schon zu spät zum Flughafen gekommen sind. Also diese Mitarbeitenden haben seit 2006 keine Verbesserung bekommen, seit 2006 in dem Bereich ungünstige Arbeitszeiten heißt das, also sonntags, nachts, an Feiertagen. Und deswegen hat sich die Gewerkschaft diese sehr spitze Gruppe von Mitarbeitenden ausgesucht, um ein bisschen Druck zu machen. Natürlich sagen jetzt die Flughäfen in ihrem Dachverband, das sei aber ein Missbrauch der Flughäfen als öffentliche Bühne und schneiden damit das Urthema an, bitte streikt doch immer dann, wenn es keinen stört, da, wo es niemand merkt. Also das ist natürlich schon schlau gemacht. 50 bis 100.000 Passagiere werden das heute merken und werden dann vielleicht auch Wind bekommen von den Forderungen der Verdi. Die fordert für 2,5 Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst. Alle. 10% mehr, mindestens aber 500 Euro im Monat. Ja, und wenn man jetzt die Inflationszahlen, die ich eben schon genannt habe, 15% über 2 Jahre dagegen hält, ist 10% eigentlich maßvoll.
Gerade Lohnsteigerungen im öffentlichen Dienst zahlen aber ja wir alle mit unserem Steuergeld. Also da wird ja auch gestreikt, weil damit gesagt wird, liebe Steuerzahlerinnen und Zahler, wir brauchen mehr Geld. Wie kann das finanziert werden mit Steuererhöhungen für uns alle?
Ja, das ist Henne oder Ei, ne? Dass man sagt, also die Mitarbeitenden haben nun wirklich harte Verluste bei der Kaufkraft erlitten. Und sie brauchen ein Geld in die Tasche, um den Lebensstandard zu handeln und erhalten. Und auf der anderen Seite sagen die Arbeitgeber, na ja, wenn wir jetzt die Löhne und Gehälter erhöhen, dann müssen wir auch die Preise erhöhen und dann treiben wir also die Inflation an. Deswegen ist es gut, auf den am Samstag erzielten Tarifabschluss bei der Post zu gucken. Geht jetzt in die Urabstimmung, also ein Abschluss mit trockener Tinte ist das noch nicht. Und da hat man sich drauf geeinigt, erstmal die Sache auf 2 Jahre zu strecken, dieses und nächstes Jahr. Das erste dieser beiden Tarifjahre wird durch eine steuer- und abgabenfreie Sonderzahlung bedient. Das hat die Bundesregierung möglich gemacht, wenn Arbeitgeber ihren Mitarbeitenden jetzt mal schnell für die Inflation etwas geben, ihnen helfen wollen, dann geht es steuer- und abgabenfrei. So kriegen die Postmitarbeitenden 180 Euro mehr, jetzt pro Monat im April und eine Sonderzahlung. Und dann erst ab nächstem Jahr durch die Bank alle 350 Euro mehr im Monat. Was bedeutet, dass für kleine Gehälter sind 350 Euro viel Geld und oben in den Gehaltsspitzen ist das dann nicht ganz so viel. Wenn man das alles zusammenrechnet, sind es 11,5% über 2 Jahre. Das ist pro Jahr 5%. Das ist extrem maßvoll und daran werden wir nicht sterben.
Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Vielen Dank.
Gerne.
Eins ist klar, der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de.